Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend. Bei dieser Veranstaltung im Kreisky Forum zu den Krisen am Horn und auf Afrika und was sie für die EU bedeuten. Ich möchte beginnen mit der Vorstellung unseres Gastes, Dr. Annette Weber. Dr. Annette Weber ist Sonderbeauftragte für die EU seit 2021 für das Horn of Africa. Sie ist deutsche Politikwissenschaftlerin, war viele Jahre lang Leiterin der Abteilung für Ostafrika, Mittleren Osten am Deutschen Institut für Wissenschaft und Politik und ist eine führende Expertin in der Region. Sie war 25 Jahre lang Beraterin der deutschen Bundesregierung auf höchster Ebene, arbeitete für das Zentrum für humanitären Dialog, für die Berghof-Stiftung und als Beraterin für die Friedensverhandlungen im Sudan und in Äthiopien. Vor ihrer Zeit am Institut für Wissenschaft und Politik war Annette Weber für das Ökumenische Netzwerk für die großen Seen in Afrika zuständig, tätig und für Amnesty International. Annette Weber hat zudem auch noch an verschiedenen deutschen, österreichischen und spanischen Universitäten unterrichtet und zahlreiche Analysen zu Frieden und Sicherheit am Horn of Africa und dem Roten Meer veröffentlicht. Vielen Dank, Annette Weber, vielen Dank, Frau Sonderbeauftragte, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns nach Wien zu kommen und um für diese für Europa sehr wichtige Region zu berichten. Es ist eine sehr komplexe Region mit sehr verschiedenen großen Ländern, einigen verschiedenen Krisen. Und um unserem Publikum zuerst mal einen Überblick geben, würde ich Sie bitten, uns vielleicht eine Einführung in die einzelnen Länder, die Sie, diese Region ausmachen, zu geben und die Konflikte, die derzeit so wichtig sind, auch für die Geopolitik.
Vielen, vielen Dank und es freut mich sehr, hier heute Abend auch mit Ihnen später ins Gespräch zu kommen. Wir haben heute Morgen in verschiedenen Gesprächen den Unterschied zu Beginn meiner Mandatszeit vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren war die Auseinandersetzung hauptsächlich auf den nördlichen Teil Äthiopiens, auf den Krieg in Tigray gerichtet. Wir haben uns sehr, ich würde mal sagen, silohaft mit den verschiedenen Ländern befasst. Quasi wie kann man den Krieg in Nordäthiopien, wie kann die beste Mediation gelingen? Wir haben auch über Regionen gesprochen, aber es war wirklich Sudan quasi im Umbruch, die Transition im Sudan nach 2018/19. Einer Revolution vor allem ziviler Kräfte, dann dem Coup in 2021. Aber wir haben wirklich nicht regional, sondern eher Land für Land gedacht. Das hat sich vollkommen verändert. Ich glaube, was wir jetzt sehen und vor allem spätestens seit den Angriffen der Houthis hier in der Meeresenge zwischen Rotem Meer und dem Golf von Aden, ist klar geworden, dass diese Region nicht nur das Horn von Afrika ausmacht, sondern diese Region eben auch eine Region ist, die man komplett und komplex denken muss. Der Golf gehört dazu. Der Golf ist enorm einflussreich am Horn von Afrika, aber der Golf ist natürlich auch Teil dieser Region, wenn wir uns die maritime Sicherheit angucken. Und als EU jetzt mit einer neuen existenten Mission, eine Mission, die zusätzlich zur Antipiraterie-Mission jetzt seit mehreren Wochen im Roten Meer aktiv ist, sehen wir diese Region, Rotes Meer, eben sehr viel mehr vom Wasser aus. Und wenn man es vom Wasser aus betrachtet, dann verändern sich auch die Einflussbereiche. Wenn man es vom Wasser aus betrachtet, dann ist das Rote Meer natürlich der Haupthandelsweg für die EU mit Asien. Dann verbindet das Rote Meer das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean. Die Fragen der Indischen Ozeansicherheit, die Great Power Competitions China, USA, kommen sehr viel näher, wenn man es quasi über die Wasserwege betrachtet. Und die Antworten sind im Augenblick parzelliert. Also wir gucken quasi auf das Rote Meer mit einer Antwort, einer Mission auf dem Roten Meer. Aber was wir tun müssen, meiner Ansicht nach, ist diese Region, das Horn von Afrika, den Golf und das Rote Meer als eine Region zu begreifen, die sich intern beeinflusst. und wo natürlich eine Mission auf dem Meer auch reflektieren muss, wie die Situation zu Lande ist und was letztendlich, wer die Akteure auf dem Land sind, was die Situation auf dem Land ist. Und da würde ich ganz gerne mit dem Sudan beginnen. Ich habe vorher gesagt, vor 3 Jahren waren wir im Sudan in einer sehr komplexen Transitionsumbruchlage. Letztendlich dieser große Hoffnungsschub 2018-19, die Zivilbevölkerung ist auf die Straße gegangen, hat nach 30 Jahren Bashir und das Regime letztendlich aus der Macht gehoben. Und die Hoffnung war damals, diese Transition, diese zivile Transition wird sich einfach so fortführen. Die zivile Regierung wird sich konsolidieren und die Militärs werden irgendwie vielleicht verschwinden. Diese Hoffnung ist nicht nur nicht eingetroffen, hat sich durch den Coup 21 natürlich schon sehr klar als hartnäckig, oder nicht die Hoffnung, sondern die Militärs als hartnäckig. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass wir weiterhin sehr, also nicht gemeinsam, nicht strukturiert über das Gesamtbild nachgedacht haben, sondern überlegt haben in der Mediation, wie kann man mit den Militärs umgehen, wie kann man die zivilen Kräfte aufbauen, aber eben nicht darüber nachgedacht haben, was ist denn das Interesse der Militärs, von wem werden sie unterstützt in der Region, über der Region hinaus, was ist das langfristige Interesse der Zivilen und wie kann man letztendlich diese zivile Transition stärken, auch wenn die Militärs quasi noch an der Macht sind. Und ich glaube, da sind wir jetzt. Das ist jetzt durch den Krieg nochmal sehr klar geworden. Die beiden Seiten der Medaille, Hemeti für die RSF und der General Bohan für die sudanesische Armee, haben sich letztendlich in einen Zerstörungskrieg begeben, einen Krieg, der nicht nur das Zentrum des Sudans zerstört hat, also nicht nur quasi Khartoum zerstört hat, sondern tatsächlich die Frage Zentrum-Peripherie, die Frage, wie der Sudan bislang immer funktioniert hat, die Elite im Zentrum, die über die Situation in der Peripherie auch herrscht. Diese Frage ist offen. Es gibt eine neue Frage, die sich stellt, und diese Frage ist weit, weit weg von der Beantwortung. Wir als EU versuchen über die zivilen Kräfte diese Frage zivil beantworten zu lassen, aber wir sind natürlich auch sehr aktiv mit in diesen Mediationsvorhaben, die wir sehen und auf die wir gleich eingehen werden, mit involviert. Ich würde aber gerne am Sudan nochmal zeigen, was sich regional am Sudan verändert hat. Also wir hatten den Sudan natürlich über viele, viele Jahre entweder aus der Perspektive Darfurs, also aus der Peripherie gesehen, oder aus der Perspektive Khartoums. Aber wir haben diese Gesamtgemengelage, quasi der Einfluss des Sahel in den Sudan, der Einfluss des Sudans in den Sahel, so nicht wahrgenommen. Und das hat sich jetzt an diesem Krieg klar gezeigt. Hemeti, der Anführer der RSF, hat den Einfluss eben nicht nur bis über Khartoum hinaus, sondern baut letztendlich ein, ich würde sagen, Wirtschaftsimperium, das diese Grenzen, die Sudan-Grenzen, die Nationalstaatsgrenzen, längst überwunden hat. Und das meine ich nicht positiv. Längst überwunden hat, indem er mit Wagner zusammen, mit den russischen Söldnern zusammen, quasi den Goldabbau, den Mineralabbau, sowohl im Tschad, in der Zentralafrikanischen Republik und bis Niger vorangetrieben hat. Das gibt ihm auch die finanziellen Mittel, um diesen Krieg im Sudan zu führen. Aber es bedeutet eben auch, dass im Sudan nicht nur die Region in den Sudan hineinkommt. Wir sprechen von 40.000 Rekrutierten aus dem Sahel, die für die RSF im Sudan kämpfen, sondern eben auch der Sudan in die Region hineinstrahlt. Und wir haben natürlich diese Frage Russland ganz, ganz deutlich im Augenblick, sowohl bei Hemeti auf dieser Seite als auch mit der Regierungsarmee, in der Frage, gibt es eine Möglichkeit, dass Russland tatsächlich Port Sudan, den Hafen für sich nutzt. Ähnlich, aber vielleicht noch etwas gewichtiger, zeigt sich die Situation auf der Seite der Regierungsarmee in der Auseinandersetzung oder im wiederhergestellten Verhältnis zum Iran. Der Außenminister Sudans war jetzt vor wenigen Wochen in Teheran. Seitdem sind einiges an Drohnen geliefert worden. Damit auch quasi den Vorstoß der Sudan-Streitkräfte im Zentrum. Also die Streitkräfte der Regierungsarmee gewinnen im Zentrum gerade wieder am Boden. Die Frage ist, was möchte der Iran dafür? Diese Frage hat der Iran klar beantwortet. Der Iran möchte Zugang zum Roten Meer. Noch ist das nicht gewährleistet worden. Aber für uns jetzt vor diesem Hintergrund des Roten Meers, vor dem Hintergrund unseres Haupthandelswegs, vor dem Hintergrund dessen, dass diese Region eine enorm volatile Region ist, ist diese Frage, was spielt Russland, was spielt der Iran für eine Rolle, zunehmend eine brisante Frage, die nicht nur für die Mission Aspides eine Rolle spielen wird, sondern insgesamt für die Befriedung und eben für diese Beantwortung. Wie geht man mit einzelnen Konflikten um, wenn sie in einer Region passieren, wo die Region gegenseitig sich beeinflusst? Wir sehen das im Sudan, der Golf hat enormen Einfluss im Sudan. Ägypten hat natürlich enormen Einfluss. Wir haben das ähnlich, aber sehr viel geringer letztendlich in der Ausbreitung im Krieg in Äthiopien gesehen. Und wir sehen es im Augenblick natürlich in dieser Frage des möglichen MOUs, einer Vereinbarung zwischen Äthiopien und Somaliland. Somaliland ist hier ist kein eigenständiger Staat, unterzeichnet aber mit Äthiopien eine Vereinbarung über wirtschaftlichen Zugang zum Hafen, was, glaube ich, soweit für alle verständlich ist, will aber auch mit Somaliland einen Vertrag oder eine Vereinbarung darüber unterzeichnen, dass Äthiopien ein Sicherheitsakteur im Roten Meer werden kann, also quasi auch hier in dieser Region eine Naval Base für sich positionieren möchte. Und das bringt natürlich diese gesamte Region in große Unruhe. Ägypten findet es nicht gut, dass Äthiopien, der Hauptwidersacher Ägyptens, Zugang zum Roten Meer haben möchte. Wir als EU haben dazu keine grundsätzliche Position, aber wir finden es natürlich überhaupt nicht gut, dass es zu weiteren Konflikten führen könnte. Der Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia ist im Schwelen. Es ist noch nicht quasi, es ist noch kein aktiver Konflikt daraus geworden, aber die beiden Seiten sind zumindest so weit uneins, dass Somalia sich überlegt, Äthiopien aus Somalia zu entfernen. 15.000 Streitkräfte Äthiopiens sind in Somalia, um Al-Shabaab zu bekämpfen, um die Organisation Al-Shabaab zu bekämpfen. Sollten diese 15.000 aus Somalia entfernt werden, sehen wir nicht, dass letztendlich die Mission der Afrikanischen Union das überleben würde. Das heißt, wir haben Baustellen, wir haben große Fragezeichen, wir haben Möglichkeiten, präventiv zum Beispiel an dieser Frage zu arbeiten, aber wir haben eben auch eine Region, die im Augenblick mit drei richtig aktiven Konflikten befasst ist, mit einer enormen Kriegsökonomie, quasi wirklich auf der untersten Stufe die Elite überlebt auf der untersten Stufe, die Bevölkerung überlebt nicht. Sudan ist mit Abstand die größte humanitäre Katastrophe weltweit im Augenblick. Wir haben bis zu 10 Millionen intern Vertriebene, wir haben über 4 Millionen, von denen wir ausgehen, dass sie im Mai in einen Hungerstatus fallen werden. Wir haben kaum Zugang als Humanitäre. Die beiden Streitparteien möchten nicht, dass die Zivilbevölkerung versorgt wird, wenn sie nicht unter ihnen, quasi unter ihrer eigenen Kontrolle steht. Das heißt, für einen großen Teil der sudanesischen Zivilbevölkerung ist dieser Krieg ein Vernichtungskrieg, der gegen die Zivilbevölkerung geht. Und das ist quasi eine Gemengelage, die sich im Augenblick abzeichnet vor dem Hintergrund des Konflikts Israel-Gaza. Das ist der Konflikt, der letztendlich auch für die Houthis Auslöser war, zumindest nach ihrer eigenen Verlautbarung, quasi Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Das ist auch eine Bezugnahme der Al-Shabaab, der Terrororganisation in Somalia, die sagen, wir sind Unterstützer der Hamas, wir möchten auch mit unseren Aktionen, wir möchten diese Aktionen ausdehnen. Das heißt, wir haben in dieser Region nicht nur interne Konflikte und möglicherweise bürgerkriegsähnliche Konflikte im Sudan. Wir haben auch Konflikte, die darüber hinausgehen. Und wir haben deutlich weniger Mechanismen, über diese Konflikte und mit diesen Konfliktparteien zu arbeiten. Wir kommen quasi aus einer Phase der Multilateralität in eine Phase der Multipolarität. All diese Länder nutzen Allianzen, wie es den Eliten gefällt, aber nutzen weniger und weniger oder zunehmend weniger regionale Allianzen. Das heißt, wir haben die Region nicht als starke ökonomischen Wachstumsraum. Wir haben die Region auch nicht als Region, die sich gegenseitig unterstützt, was Sicherheitsfragen angeht. Wir haben die Region als eine Region, die im Zweifel gegeneinander kämpft und dadurch natürlich auch enorm verwundbar ist und enorm vulnerable ist, von anderen, von Akteuren von außerhalb fragmentiert zu werden. Und das ist letztendlich die Situation, vor der wir im Augenblick stehen. Eine enorm grausame Situation für einen Großteil der Bevölkerung in dieser Region. Ich habe jetzt noch nicht über die großen Themen wie Klimawandel gesprochen, die natürlich am Horn von Afrika ganz grundlegend die Demografie verändern werden. Ich habe zu Anfang der Regierungszeit mit dem Präsidenten Somalias gesprochen, vor 2,5 Jahren. Und das Erste, was er gesagt hat, war: Am Ende meiner Regierungszeit werde ich meiner Bevölkerung sagen müssen, in 20 Jahren werdet ihr nicht mehr so leben können wie jetzt. 80% der Somalis sind Pastoralisten. In 20, 30 Jahren wird das nicht mehr möglich sein. Was heißt das? Das heißt, dass die Menschen aus Somalia ein Überleben finden werden müssen. Natürlich wird das den Druck auf Kenia, andere Länder erhöhen. Wenn diese Region nicht in der Lage sein wird, als Region zu agieren, ob das IGAD oder EAC oder was auch immer für eine regionale Komponente sie sich geben wird, dann wird dieser Druck aus diesen verschiedensten Bereichen sich aufeinander aufbauen und die Region eben keine gemeinsame Lösung finden. Das heißt, jetzt muss die Region zusammenkommen. Wir sind weit davon entfernt und wir sind letztendlich als äußere Akteure immer weiter weg vom Geschehen. Also ich glaube, darüber werden wir sicherlich auch nochmal vertieft eingehen. Wir können im Sudan klar sagen, als EU leisten wir sehr viel Arbeit mit der Zivilgesellschaft, mit der Zivilbevölkerung. Wir können aber auch klar sagen, wir haben in Sudan 4 bis 5 verschiedene parallele, nicht zusammen agierende Mediationsinitiativen, aus denen sich die Akteure aussuchen können, was ihnen am besten gefällt. Initiativen, die eben nicht zusammenlaufen, die eben nicht zusammen den Druck erzeugen und den Druck so weit auf die beiden Kriegsparteien erzeugen, um zu sagen, die Region möchte nicht, dass ihr weiterkämpft, die Bevölkerung möchte nicht, dass ihr weiterkämpft, ihr müsst eine Lösung finden. Die Kriegsparteien finden nicht nur keine Lösung, wollen weiterkämpfen, glauben fest daran, dass sie mit militärischen Mitteln zum Sieg kommen werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen im Vergleich zu dem, was wir, und das wird jetzt immer häufiger wieder besprochen, was wir mit den Friedensverhandlungen in Äthiopien, aber auch mit den Friedensverhandlungen mit dem Südsudan gesehen haben. Wir befinden uns in einer vollkommen anderen globalen Ordnung, die eben nicht zusammenläuft, die auch nicht die gleichen Interessen hat, die nicht dieselben Interessen einer demokratischen, zivilen Transition im Sudan verfolgt, sondern unterschiedliche Interessen hat. Und das macht natürlich die Arbeit, tatsächlich zu einem Friedensschluss zu kommen, zu einem Waffenstillstand zu kommen, zu einem Aufbau der zivilen Gruppierung im Sudan zu kommen, umso schwieriger.
Vielen Dank, Annette, für diese spannende Einführung in diese komplexe Region. Ich denke, du hast auch schon sehr viele Dinge von der regionalen und der geopolitischen Problematik angesprochen. Ich möchte nur zur Einführung dieser Diskussion und vielleicht für das Publikum ein bisschen vereinfachend nochmal zurückkommen. Wenn man auf die Region des Horn schaut, dann kann man jetzt sehr grob sagen, wir haben jetzt 3 Länder, die man derzeit als Krisenherde bezeichnen könnte. Das ist zum einen der Sudan. Ja, der Sudan mit diesem schrecklichen Konflikt, der eben mittlerweile die größte humanitäre Katastrophe der Welt verursacht hat und das in gewissem Maße auch vom Zerfall bedroht ist. Zum zweiten Somalia. Somalia, glaube ich, ist ein altbekanntes Thema hier. Aber in Somalia spielt Al-Shabaab hat immer noch eine massive Präsenz und großen Einfluss, während sich die internationalen Kräfte, die im Sudan eigentlich für Stabilisierung sorgen sollten und auch und das Heer dabei unterstützen, zukünftige Sicherheitsaufgaben wahrzunehmen, sich bereit macht, mit Ende des Jahres abzuziehen. Vielleicht ein Wort dazu, diese Mission wird hauptsächlich von der EU auch finanziert und wo man sich eben überlegen muss, was kommt jetzt danach. Dazu kommt, dass Äthiopien eben mit diesem umstrittenen Abkommen mit Somaliland noch dazu einen Sprengstoff geliefert hat, der zur Desintegration oder ein neuer Konfliktstoff in Somalia und in der Region auch beitragen könnte. Dann haben wir Äthiopien. Äthiopien, wir haben nur ganz kurz darüber geredet mit Tigray, wo der blutige Konflikt in Tigray, der sehr wohl auch in unseren Medien war und der einer der brutalsten Konflikte eigentlich war und in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Opfer gefordert hat, zwar vor 2 Jahren beendet, wurde dann aber eigentlich gleich zu den nächsten Krisen in den dichtest bevölkerten Regionen und in den größten Regionen Amhara und Oromia geführt hat und auch die Spannungen mit Eritrea wieder aufleben hat lassen, nämlich genau die Spannungen mit Eritrea, wo Präsident Abiy 2019 eigentlich einen Friedensnobelpreis bekommen hat für die Beilegung dieses Konflikts. Also dieser Konflikt, den gibt es mittlerweile wieder. Dann hast du, glaube ich, auch sehr eindrücklich geschildert, wie gravierend die Auswirkungen der jeweiligen Krise auch auf die Nachbarstaaten sind. Zum einen, weil die einzelnen Konfliktparteien immer ein Proxy haben in den anderen, in den Nachbarstaaten, und weil jeder Konflikt in diesen Ländern eben ganz gravierende Auswirkungen hat auf die Nachbarländer, also sowohl das somalische wie auch vor allen Dingen auch das sudanesische. Und zum Schluss dann eben noch einmal diese geopolitische Dimension, die besonders darauf beruht, an der Lage am Roten Meer und über die Bedeutung der Instabilität oder der Stabilität oder Instabilität in dieser Region für den internationalen Handel und auch die internationale Sicherheit. Deshalb wundert es auch nicht, dass so viele internationale Akteure, an die man denkt, eben Russland, China, die USA, die EU, aber auch solche, an die man weniger denkt, also Iran, Türkei, aber auch die Emirate, Saudi-Arabien, dort so eine große Rolle spielen. Ich möchte, das war jetzt auch, um eine Pause zu lassen, und ich möchte aber jetzt zu Anfang dieser Diskussion vielleicht eine Frage zu deiner Funktion und auch zur Rolle der EU stellen. Warum, vielleicht kannst du noch einmal sagen, warum diese Region so wichtig ist für die EU, warum wir uns eigentlich viel mehr damit auseinandersetzen sollten, warum sich auch Österreich viel mehr damit auseinandersetzen sollte, und was wir in dieser Region wollen und brauchen.
Sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde ganz gerne mit dem Positiven beginnen. Die Region ist eine Region, die sehr lange gute Erfahrungen mit Multilateralität gemacht hat. Die Region hat viel über die eigene regionale Ordnungsgruppe IGAD letztendlich Konflikte beendet, im Südsudan zum Beispiel dreimal schon. Die Region hatte schon Bezug zu sich in diesem Sinne. Ich glaube schon, auch was ich zu Anfang gesagt habe, dieser Aufbruch 2018, 2019 im Sudan, das war wichtig für uns. Es war wichtig für uns, um einfach auch quasi nochmal zu unterstützen und klar zu haben, es gibt die Möglichkeit, was wir ja auch aus unseren östlichen Nachbarn und auch aus meinem direkten Teil Deutschland kennen. Es gibt die Möglichkeit auch auf dem Kontinent der Bevölkerung auch nach 30 Jahren einen Diktator quasi zu stürzen und in eine zivile Regierungsform überzugehen. Das war enorm wichtig. Das war wichtig als Aufbruch. Das hatte Resonanzen im gesamten Horn. Das hatte letztendlich auch Resonanzen zwischen Sudan und Kenia. Die Kenianer haben sich bestätigt gefühlt auf ihrem Demokratieweg. Die Sudanesen haben sich durch Kenia bestätigt gefühlt. Und letztendlich beide haben ein Zeichen auch nach Äthiopien gesendet und dadurch auch gesagt, hier, es geht. Und das war, ich denke, für uns schon ein wichtiger Vorgang, wo wir dann 2018 auch die Horn of Africa Initiative ins Leben gerufen haben, um letztendlich aus dieser EU-DNA zu denken und zu sagen, wenn diese Region sich ökonomisch vernetzen kann, wenn es grenzübergreifend Infrastruktur geben kann, wenn die Region im Südsudan, weiß ich nicht, oder im Sudan letztendlich Nahrungsmittel anbaut, die in Äthiopien oder in Kenia verwendet werden können, wenn die Produktion von Fertilizer, aus Äthiopien nicht nur nach China geht, sondern eben auch für die Region, dann kann diese Region nicht nur sich selbst versorgen, sondern auch den gesamten Golf versorgen. Die Region hat dieses Potenzial. Und ich glaube, das war schon auch, warum uns die Region so wichtig war. Im Augenblick hat sich das natürlich etwas verändert. Es ist weiterhin ein großer Antrieb, aber natürlich hat sich durch diese Frage der volatilen Region, die eben dem Konflikt im Roten Meer nichts entgegenstellen kann, weil sie sich mehr fragmentiert als zusammenkommt, ist die Region eher im Negativen wichtig geworden. Sie stellt einen Stressfaktor dar, der Sudan, wenn er zerfällt, und das ist nicht unmöglich, es ist eher sehr wahrscheinlich, dass der Sudan zerfällt, dann ist das ein enormer Stressfaktor für die Region, für die Bevölkerung natürlich in der Region, aber eben auch für diese Konstellation, was hält diese Region zusammen? Also sehen wir dann quasi eine Ausweitung des Sahel im Sudan, sehen wir eine neue Eruption von Radikalisierung, was wir im Sudan in den 90ern gesehen haben. Das sind alles große Faktoren, warum die Region negativ wichtig ist. Und natürlich, weil eben auch unsere Lebensader bis zu 25% des Handels durch das Rote Meer geht, ist die Region grundlegend. Sie ist auch grundlegend, und ich glaube, das hat natürlich auch Wagner und diese ganzen Coups im Sahel gezeigt. Wenn die Region quasi noch autoritärer wird und ausschließlich sich Richtung Russland bewegt, dann haben wir quasi einen Nachbarn, wo wir nicht nur im Kalten Krieg uns wieder befinden, sondern in einem heißen Krieg. Und ich glaube, das sind letztendlich die Antriebsgründe auch für die EU, warum diese Region so wichtig ist. Sie ist unsere Nachbarregion. Wenn wir auf die Wasserwege gucken, dann ist es noch klarer, als wenn man quasi auf die Kontinentalplatten oder auf die Kontinente sieht. Aber ich glaube, das ist wirklich so die Mischung, das positive Momentum der Region, aber eben auch jetzt das kritische Momentum, was die Region.
Vielleicht auch ganz kurz noch einmal zur Bedeutung von diesem Wasserweg. Ja. Ich denke, aus der österreichischen Linse wird sehr oft auch Afrika gesehen als das Problem der Migration, und es gibt ein Übergewicht der Migration als Mobil oder als Motiv für eine Politik zu Afrika. Und ich finde es sehr wichtig, auch die Zahlen, die du genannt hast, auch was die Lebensader des Handels und der europäischen Wirtschaft, die durch das Rote Meer führt, wie wichtig die aus für uns ist, auch in Bezug auf die Energieversorgung für Europa. Vielleicht könnte man da ganz kurz noch einmal
also was... Also für die jetzt letztendlich post-russische Aggressionskriege in der Ukraine ist die Energieversorgung nicht nur aus dem afrikanischen Kontinent, sondern natürlich auch vom Golf, die nicht nur die LNG-Tank-Schiffe gehen durch das Rote Meer, es geht unsere Connectivity dadurch, quasi Unterseekabel, es sind jetzt schon zwei Unterseekabel von den Houthis angegriffen worden. Also wir sind so global verbunden und so elementar verbunden, unsere Energienotwendigkeiten, aber eben auch die Frage des Handels. Und wenn man sich anguckt, wie die Hafenökonomie zum Beispiel der Emirate aussieht. Ja? Die Emirate haben in den letzten 5-6 Jahren quasi alle Häfen am Roten Meer und bis auf Mogadischu fast alle am Indischen Ozean, an der Suaheli-Küste, außer Lamu und Mogadischu. Und das bedeutet auch, wenn man mit den Emiraten und den Chinesen spricht, die gehen einfach davon aus, in den nächsten 50 Jahren werden Länder wie Sudan, die den Großteil der Nahrungsmittelsicherheit für den Golf liefern, und werden Länder wie Äthiopien, wenn es dann nicht in einen Krieg abgleitet, einen enormen Wachstumsmarkt, was Textilindustrie angeht. Quasi die südasiatische Textilindustrie wandert nach Äthiopien. Die denken anders, die denken langfristig, das tun wir nicht, aber es wird natürlich trotzdem, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich das nicht alles in Konflikte auflöst. Aber ich glaube, dass wir eben da auch nochmal anders schauen müssen. Ja? Also wir haben jetzt Verträge mit Kenia, die eben bevorzugte Handelsbedingungen mit Kenia vereinbart haben. Ich glaube, das ist letztendlich natürlich auch ein Modell, was wir für viele andere Länder eben nicht nur im südlichen Afrika, was quasi Energieversorgung angeht, sondern auch für diese Region mitdenken sollten. Und dafür ist natürlich auch die Frage Horn of Africa Initiative, Global Gateway, ganz grundlegend. Als EU fokussieren wir uns sehr, sehr stark nicht nur auf den Kontinent, was den Global Gateway angeht, sondern auf dem Kontinent eben auch nochmal sehr verstärkt auf das Horn von Afrika, weil dieses Potenzial da ist, was letztendlich dann auch nach so einer EU-Logik, wenn es bessere Vernetzungen, wirtschaftliche Vernetzungen in der Region gibt, möglicherweise zu weniger Konflikten führt. Das kann man jetzt diskutieren, aber letztendlich hat das zumindest in weiten Teilen in der EU bislang ganz gut funktioniert, und ich glaube, das ist natürlich eine DNA, die wir da auch mit transportieren.
Wenn du hast es eh schon anklingen lassen, jetzt mehrfach, diese Multiplizität von internationalen Akteuren am Horn. Also es ist war von Russland die Rede, ist auch von den Emiraten. Vielleicht kannst du uns kurz mal einen Überblick geben, wer ist am Horn präsent, mit welchen Interessen, wer unterstützt auch welche Konfliktparteien in den einzelnen Konflikten. Vielleicht könntest du uns so einen kurzen Überblick geben.
Also ich glaube, vor 3 Jahren konnte man klar sagen, China, China, China. Das hat sich völlig verändert. Jetzt sind es die Emirate. Ganz klar, ganz weit vorne in Äthiopien und im Sudan. Teilweise in Somalia, das hat sich jetzt aber, diese internen Konflikte, da müssen wir jetzt nicht rangehen. Und das, was ich mit der Hafenökonomie gesagt habe, das spiegelt sich eben auch auf dem Land wider. Also die Emirate, große Rolle. Dieser Konflikt zwischen den Golfländern, Emirate auf der einen Seite und den Saudis auf der anderen Seite, der spielt eine Rolle, ist aber nicht fundamental, aber es zeigt sich mehr und mehr, dass es diese Konkurrenz eben auch in den Konflikten dann sich auswirkt, zum Beispiel wer hinter welcher Konfliktpartei im Sudan steht. Ich denke schon, dass wir auch weiterhin, also Handelspartner waren wir die stärksten, EU als Handelspartner mit der Region, das verändert sich. Da ist China natürlich jetzt ganz weit vorn, aber das bringt natürlich auch Probleme mit sich, also ganz viel Verschuldungsprobleme am Horn sind eben Verschuldungsprobleme mit China, aber klar, China spielt weiterhin eine große Rolle. Ich glaube, die Problematik, die wir sehen, ist ganz klar Russland. Also Russland, die über Sahel und aber jetzt eben auch durch die möglichen Abkommen mit der Regierungsarmee im Sudan möglicherweise eben nicht nur im Sahel, sondern eben auch im Roten Meer eine Rolle spielen. Ich glaube, man darf das mit Iran nicht übertreiben, aber man darf auch nicht das übersehen, dass der Iran da Interessen hat und dass natürlich dieser Krieg, wo die Sudanesen sagen, sie haben sonst keine Freunde und sie mussten zurück zu ihren Freunden nach Teheran gehen, um dort Drohnen zu kaufen, dass dieser Krieg eben schon nochmal ein neues Momentum mit reinbringt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Akteurskonstellation. Wir haben natürlich die Türkei, ganz enorm einflussreich in Somalia. Und jetzt nicht nur in Somalia selbst im Aufbau der somalischen Streitkräfte, wo wir alle aktiv sind, sondern eben auch in dem neuen Abkommen, wo quasi die Türkei sich ein Sahnestückchen gesichert hat, in den somalischen Gewässern Fischerei betreiben zu können. Das haben bislang nur die Chinesen mit Shady Deals gemacht. Jetzt hat die türkische Regierung das ganz offiziell, und die Türkei eben auch jetzt der Sicherheitsakteur für die Somalis auf See sein wird. Und das ist natürlich ein Sicherheitsabkommen, das hat niemand sonst. Ansonsten, klar, die Amerikaner sind noch präsent, das ist ein Noch. Also ich glaube, dass die Region am Horn und am Roten Meer eine der Regionen sein wird, sollte es zu einer Politikwende in Amerika kommen, wo Trump nicht viel Energie drauf verwenden wird und wo er letztes Mal, also in seiner letzten Administration, ja auch schon klar gesagt hat, was Somalia angeht, ist euer Problem. Und das ist natürlich die Frage, ist die EU, sind die EU-Mitgliedstaaten, sind wir darauf vorbereitet, haben wir ausreichend strategische Autonomie? ist der Fokus aus, ist der starke Fokus auf Ukraine, reicht das aus? Also ich sage nicht, es gibt hier eine Konkurrenzgeschichte, aber wenn wir uns das angucken, dann müssen wir uns natürlich auch damit klar werden, wir leben halt in einer Welt, die mehrere Nachbarschaften hat. Und da ist sicherlich das Rote Meer und das Horn von Afrika eben ein ganz wichtiger geostrategischer Ort, an dem wir vorkommen müssen und an dem wir vorkommen, ohne dass wir da in Konflikte gehen sollten.
Sehr schwierig. Das klingt alles sehr komplex und sehr schwierig. Ich glaube auch, dass der Konflikt, wenn man jetzt wieder auf die Länder zuzoomt, der Konflikt, wo das wahrscheinlich diese Multipolarität und diese verschiedenen Ebenen auch am klarsten hervorkommen, wahrscheinlich der im Sudan ist. Ja, und ich möchte deshalb auch noch einmal darauf zurückkommen, dieser Konflikt, der ja eigentlich, der jetzt seit fast einem Jahr geht, in diesen 11 Monaten, der geht, 25 Millionen, also die Hälfte der Bevölkerung, in eine Armut oder in eine Abhängigkeit von humanitärer Hilfe gestürzt hat. Also jeder zweite Sudanese, der, wie du gesagt hast, 4 bis 5 Millionen Leute an den Rand der Hungersnot gebracht hat, sehr viele interne Flüchtlinge und externe Flüchtlinge auch produziert hat. Das aber ein Konflikt ist, der ein Konflikt zwischen zwei Parteien desselben Militärs ist. Das also kein Bürgerkrieg ist, also es ist kein ethnischer Konflikt dahinter, sondern kein Bürgerkrieg, sondern eigentlich ein Krieg zwischen zwei Fraktionen desselben Militärs, die eigentlich sogar an dem Sturz des Diktators irgendwie beteiligt waren und der anfangs eigentlich eingeschätzt wurde als ein Konflikt, der sehr bald wieder vorbei sein wird. Nun dauert er eben fast ein Jahr und es schaut eher aus, als würde es in die Gegenrichtung gehen. Meine Frage dazu wäre jetzt, wer finanziert oder wie finanziert sich dieser Konflikt? Warum ist er nicht zu stoppen? Wer hat eigentlich Interesse an der Weiterführung dieses absolut destruktiven Konflikts und wer verdient dabei?
Große Fragen. Also ich glaube tatsächlich, diese Frage, dass es sich eben noch nicht um einen Bürgerkrieg handelt, das birgt ja auch eine Chance. Ja? Also es ist eben noch nicht so weit gekommen, dass quasi all die, die jetzt mobilisiert wurden, und es wurden alle mobilisiert, sich jetzt gegenseitig bekriegen. Also wir haben wirklich noch mehr oder weniger zwei Konfliktparteien. Wir können gerne in die Tiefe gehen. Das heißt auch, dass man jetzt quasi noch handeln kann und dann kommen all diese anderen Fragen mit rein. Also was ist letztendlich der Ursprung des Konflikts? Sind es zwei Persönlichkeiten, die nicht nebeneinander regieren wollten? Das spielt eine Rolle. Sind es zwei Arten von Streitkräften, die nicht koexistieren konnten? Das spielt auch eine Rolle. Für die Regierungsarmee wäre das sehr klar, schon nach dem Coup, dass sie eigentlich das kaum erträglich fanden, dass es eine Miliz, die ihr vorheriger gemeinsamer Machthaber ja auch extra eingesetzt hat, dass eine Miliz gleichrangig neben ihnen stand. Und es spielte eben auch eine Rolle, auch für Hameti und die RSF, zu zeigen, wir, die RSF, sind diejenigen, die erprobt sind. Wir haben im Jemen für die Saudis und die Emiratis gegen die Houthis gekämpft. Wir haben unabhängiges Einkommen. Wir können mobilisieren. Ihr, sudanesische Armee, ihr seid zwar die älteste Institution, ihr habt seit dem Südsudan nicht mehr gekämpft. Wir bringen die Peripherie ins Zentrum. Das ist auch, was Hameti und seine Leute gesagt haben. Wir wollten zeigen, dass der Sudan nie wieder so existieren kann wie zuvor. Das Zentrum, die Elite des Zentrums wird nie wieder in der Lage sein, den Sudan so zu regieren. Dass sie dafür das Zentrum vollkommen kaputt gemacht haben und letztendlich die im Sudan ja doch auch wachsende Intellektuelle und aber auch Mittelschicht, die ja auch viel von der Transition getragen hat, vertrieben hat, ist für die RSF kein Problem. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich was Neues sehen, was nicht gut ist, aber was trotzdem neu ist. Hameti spricht nicht davon, dass er den Sudan übernehmen möchte. der möchte letztendlich sein Wirtschaftsimperium ausdehnen. Das kann bis in den Niger gehen. Das spielt sich natürlich vor allem in Darfur ab, kann sich aber auch in Jazeera, in den Landwirtschaftsbereichen abspielen. Ihm geht es letztendlich nicht darum, Präsident zu werden. Ihm geht es darum, diese ganzen interessanten Gebiete, Handelsposten zu verbinden. Bohan fühlt sich persönlich getroffen, das ist eine Ehrensache. Wie kann das sein, dass die Regierungsarmee so kläglich gescheitert ist und hört deswegen nicht auf? Das heißt, wir haben beide sagen im Augenblick, ja, wir können zu Verhandlungen kommen, aber, und dann gibt es eine endlos lange Liste an Vorbedingungen, die letztendlich von der anderen Seite im Leben nicht, also zumindest im Leben nicht, kann man nicht sagen, aber mit der augenblicklichen Situation nicht umgesetzt werden können. Die können sich nicht darauf einlassen. Das heißt, wir haben letztendlich zwei Akteure, die nicht bereit sind zu verhandeln, wo die grundlegenden Problematiken nicht angegangen wurden. Wo jetzt letztendlich, was wir seit 30 Jahren gesehen haben, diese Parallelökonomie, die im Sudan existiert hat, die eben über das Militär funktioniert hat, die fängt an zu bröckeln. Also die Frage, wer finanziert. Das heißt, das Militär nimmt nicht mehr so viel ein. Die waren vor allem in der Landwirtschaft und aber auch haben auch Waffen hergestellt. Wohingegen die Einkommensquellen für Hermeti und für die RSF nicht versiegt sind. Also quasi die Goldminen werden weiter bearbeitet, das Gold wird weiter verkauft. Hermeti hat sehr viel mehr Cash, ja, um letztendlich auch Leute bezahlen zu können. Und das ist auch so ein bisschen diese Dynamik, die wir sehen. Der ist sehr viel entspannter als Bohan und sagt, ich kann den Krieg gewinnen, ich kann jetzt aber auch zu Verhandlungen gehen. Er mag sich jetzt in Teilen verschätzt haben, aber wenn wir davon ausgehen, dass er A, gar nicht das Land regieren will, sondern mehr ökonomischen Einfluss haben möchte und B, davon ausgehen, dass er mehr Finanzmittel zur Verfügung hat, dann ist er im Augenblick in der besseren Position. Das heißt, wenn er aber gewinnen würde, dann ist es keineswegs das Ende des Krieges, sondern der Beginn des Bürgerkriegs. Weil das eben nicht dazu führen wird, dass sich das Land konsolidiert oder dass die Leute dann sagen, na gut, dann ist es jetzt Hameti, sondern dass dann alle, die jetzt bewaffnet wurden, von den Islamisten bewaffnet wurden und mobilisiert wurden, dann entlang ethnischer Linien, also die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich entlang ethnischer Linien quasi kleine Turfs, so wie in Somalia 91, Warlords, also ein sehr viel feudaleres System, also feudalherrschaftliches System entstehen wird, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr viel größer. Deswegen ist jetzt wirklich der Moment, wo man zusammenkommen muss, um letztendlich einen von allen, ja, von der internationalen Gemeinschaft, von den Golfstaaten, von den Nachbarstaaten, von uns allen, der UN, der AU, der EU, nur dieser eine Weg möglich sein sollte. Aber da sind wir nicht.
Ich möchte jetzt gleich da ansetzen, diese Initiativen. Es gibt ja verschiedene internationale Initiativen, auch die beiden Kriegsparteien zum Dialog zu bringen, verschiedene Deeskalationsinitiativen. Nichtsdestoweniger scheinen sie alle verschiedene Ziele zu haben oder sie sind eigentlich alle relativ unkoordiniert. Warum ist das so und wie kann man die zusammenbringen?
Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass der Sudan eben wirklich kein Land ist, was jetzt ausschließlich dem IGAD-Kontext zugeordnet werden kann. Das heißt, IGAD hat versucht, den Konflikt zu mediieren, also die Regionalorganisation. Aber der Sudan ist natürlich auch ein Land, das auch in der arabischen Welt existiert. Das heißt, Nachbarstaaten wie Äthiopien, die einen großen Einfluss auf den Sudan haben, haben sich ausgeschlossen gefühlt bei der IGAD-Initiative und haben ihre eigene Initiative gegründet. Die eigene Initiative der Nachbarstaaten hat dann wieder Länder wie Kenia ausgeschlossen oder Djibouti. Und alle haben quasi ein wichtiges Land wie die Emirate ausgeschlossen. Das heißt, wir hatten eigentlich die ursprüngliche Initiative der Afrikanischen Union, die am 20. April wirklich großartig, 5 Tage nach Ausbruch des Krieges, alle zusammengebracht hat. Guterres 2 Stunden im Call war, alle Außenminister, Ministerinnen. Und wo es wirklich ein Momentum gab, wo wir dachten, das kann die AU, das kann die Afrikanische Union jetzt leisten, ist danach in einen Tiefschlaf verfallen und hat sich bis vor wenigen Wochen gar nicht mehr gemeldet. Und das heißt, niemand hat dann darauf gewartet. Wir hatten dann Jeddah, also Saudi-Arabien, die sich mit den Amerikanern zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen Verhandlungen nur über die humanitäre Hilfe. Das hat bislang zu nichts geführt. Das heißt aber nicht, dass die beiden sagen halt weiterhin, wir sind eigentlich der ideale Ort. Das sehen die Nachbarländer nicht so, das sieht IGAD nicht so, das sieht die AU gespalten. Das gibt aber letztendlich den beiden Belligerenten die Möglichkeit, sich auszusuchen. Ich gehe lieber nach Jeddah, ich würde lieber das über die IGAD-Initiative machen. Mein Dafürhalten in der EU war von vornherein zu sagen, wir sind gut aufgestellt, was die zivilen Kräfte angeht. Wir sollten uns ganz stark mit der Unterstützung und dem Aufbau auch der zivilen Front, sage ich jetzt mal, um überhaupt, wenn es einen Friedensschluss gibt, auch eine Regierung wieder stellen zu können. Und wir können nichts, wir sollten nichts tun, was nicht die Region mit einbezieht. Die Region muss in der Führung sein. Ohne die Region, und ob das jetzt die engere Region IGAD plus Ägypten ist oder die weitere Region, ohne die Ownership der Region wird es nicht gelingen. Wenn man das jetzt nur von außen versucht, einen Friedensschluss zwischen den beiden, hält das nicht. Und deswegen war das Dafürhalten eben auch ganz klar zu sagen, es muss, also wir haben für die AU und für IGAD die Finanzierung gegeben, machen sehr viel Unterstützung dafür, auch Shuttle Diplomacy. Wir werden jetzt am 15. April in Paris eine sehr große Veranstaltung machen, wo es A, um Humanitäres, aber eben auch um die zivilen Kräfte geht. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auf die Kernkompetenz konzentrieren, aber eben auch weiter versuchen, letztendlich ein bisschen Mediator of the Mediators zu sein. Also wirklich dieses Shuttling zu machen und zu sagen, so bitte, Jeddah, bringt doch Ägypten und die Emirate mit on board und bringt die AU und IGAD mit on board. Und das letztendlich so zusammenzubringen. Aber es ist noch sehr schwierig.
Es klingt sehr komplex und sehr schwierig auf jeden Fall. Und eben gerade eben diese verschiedenen Initiativen auch zusammenzubringen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt auch noch Zeit, kurz über Somalia zu sprechen. Somalia ist eben ein sehr alter Krisenherd. Es ist ein Land, wo eben Al-Shabaab immer noch sehr präsent ist, mit einer sehr, sehr fragilen Regierung und die sich darauf vorbereiten muss, auf den Abzug jetzt dieser internationalen Mission, dieser internationalen Friedenstruppe ATMIS. So, meine Frage, was siehst du als die Perspektive, wie kann es in Somalia weitergehen, was kann ATMIS ersetzen oder wie kann das weitergehen? Und ich möchte jetzt gleich eine zweite Frage anschließen. Das ist die Frage, du hast erwähnt, dieses Memorandum of Understanding, das Äthiopien für den Meerzugang mit Somaliland geschlossen hat. Vielleicht zur Erklärung, Somaliland ist die Region von Somalien, die sich 1991 einseitig unabhängig erklärt hat, ein de facto Institutionen aufgebaut worden ist und ein de facto unabhängiger Staat ist, der aber gleichzeitig relativ stabiler Staat übrigens ist und der gleichzeitig aber von keinem Land der Welt anerkannt wird. Äthiopien hat jetzt mit Somaliland einen Deal abgeschlossen, dass der Äthiopien erlauben soll, direkten Zugang zum Roten Meer zu haben, zum einen eben für kommerzielle Zwecke, aber vor allen Dingen auch zum Aufbau einer Navy, einer Flotte, einer militärischen Flotte. Und so dieses MOU ist ein Sprengstoff jetzt in dieser ganzen Situation und ich möchte dich gerne bitten, wie schätzt du das ein, also die Perspektiven für Somalia und was heißt jetzt in diesem Kontext auch dieses MOU? Ja.
Also wir haben letztes Jahr im Mai mit Somalia gemeinsam eine EU-somalische Roadmap, eine strategische Roadmap verabschiedet, in der letztendlich drei Hauptpunkte festgelegt wurden. Es ging darum, dass das Politische, das Sicherheits- und das Wirtschaftliche nicht unabhängig voneinander funktionieren kann. Wir haben gesagt, es muss quasi ein politisches Alignment geben zwischen dem Zentrum und den verschiedenen somalischen Mitgliedstaaten. Ohne das wird sich auch wird quasi diese Sicherheitsstrategie der Somalis nicht halten. Wenn die Somalis nur Zentralsomalia in den Augenschein nehmen, ohne die Mitgliedstaaten mit einzubinden, auch politisch mit einzubinden, auch in dem föderalen Aufwachsen mit einzubinden, wird das nicht halten. Und natürlich, und wir haben sehr viel dafür getan, dass die Somalis eben auch aus der Verschuldung sich jetzt quasi im Dezember haben sie den HIPIC Completion Point. Das heißt, sie können jetzt auch Gelder aufnehmen. Somalia kann eigentlich relativ flexibel jetzt auch die eigenen Prioritäten festlegen. Und das war uns wichtig zu sagen, diese drei Faktoren müssen zusammenkommen. Wir können nicht nur eine Strategie unterstützen wie ATMIS, und als EU haben wir, ich würde mal sagen, 90% zumindest also wenn man jetzt den UN-Teil, aber den ATMIS-Teil, afrikanische Truppen, haben wir zu 90% 17 Jahre lang ATMIS finanziert. Die Auseinandersetzung oder die Diskussion mit den Somalis darüber war zu sagen, was wir brauchen. Und da gab es im Dezember in New York eine große Konferenz, die sehr, sehr positiv war. Was wir brauchen, ist eine Klarheit der somalischen Seite. Was sind die eigenen Kapazitäten? Wie weit können sie quasi die eigene Sicherheit selbst anführen? Wie weit können sie die Truppen, also wie weit sind die Truppenbestände aufgebaut? Wie sieht das mit der Polizei aus? Was muss noch passieren in dieser Zeit, bevor ATMIS abzieht? Und was muss danach passieren? Und das war letztendlich die Grundlage für die Diskussionen, die wir jetzt mit allen führen, aber eben vor allem mit den Somalis führen müssen, zu sagen, was muss in diesem Jahr passieren und was für eine Form von Folgemission müsste aufgestellt werden, um sowas wie eine Brücke zu bauen zwischen dem, wo wir jetzt sind, und dem, wo Somalia hin soll. Somalia soll schon irgendwann, und zwar nicht wirklich nicht in allzu ferner Zukunft, sondern in absehbarer Zukunft, in der Lage sein, die eigene Sicherheitsverantwortung zu übernehmen. Wir haben noch keine Klarheit, wie weit die Somalis wirklich in der Lage sein werden. Die derzeitige somalische Regierung, die wirklich mit enormer Wucht und Kraft gestartet ist und gesagt hat, das kann nicht nur eine Sicherheitsfrage sein, das müssen eben auch die drei Strukturen sein. Und sie haben dazugestellt, es muss auch eine ideologische Frage sein. Also Hassan Sheikh hat gesagt, wir müssen die somalische Bevölkerung auch überzeugen, dass der Weg der Al-Shabaab nicht der richtige Weg ist. Also all diese Beginning, also der Enthusiasmus des Anfangs ist jetzt wirklich abgefallen, weil das nicht weitergeführt hat, weil die militärische Operation der Somalis ins Stocken geraten ist und jetzt die MOU letztendlich dazu geführt hat, dass niemand mehr über die Transition spricht. Das ist ein riesiges Problem, weil für uns schon klar geworden ist, wir werden als EU und unsere Mitgliedstaaten sind da ziemlich vehement zu sagen, wir können nicht jetzt einfach nochmal 10 Jahre was weiter finanzieren, wovon wir die letzten 6 Jahre nicht die Überzeugung hatten, dass es wirklich dem entspricht, was gebraucht wird. Also wir haben quasi eine Mission finanziert, die ATMIS-Mission finanziert, die letzten 5, 6 Jahre eigentlich hauptsächlich Protection, also Schutz der Zivilbevölkerung gemacht hat. Das ist wichtig, aber aufgestellt war, um kinetisch gegen Al-Shabaab vorzugehen. Das hat sie aber nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, wir müssen tatsächlich eine Mission mit den Somalis und der AU, wir müssen über eine Folgemission sprechen, die genau das tun kann, was gebraucht wird. Also was muss in Somalia aufgebaut werden, wer kann die Bevölkerung schützen, wer kann tatsächlich auch in den Operationen gegen Al-Shabaab vorgehen. Das ist nicht die ATMIS-Mission, die wir im Augenblick haben. Wie müsste das aussehen? Und diese Diskussion, da sind wir schon enorm spät, aber diese Diskussion muss jetzt geführt werden, weil ansonsten natürlich die Gefahr besteht, ATMIS geht, Al-Shabaab übernimmt. Und dann sind wir letztendlich in so einem Afghanistan-Moment, der nicht nur Somalia, sondern die gesamte Region wirklich erschüttern wird. Und ich glaube, das müssen wir natürlich verhindern, aber es kann nur verhindert werden, wenn die Akteure, ne, auch da auch nach vorne denken und sich jetzt eben Und ich sehe diese Problematik des MOUs, aber sie kann nicht dazu führen, dass wir nicht mehr über die Transition sprechen.
Wir haben jetzt noch einen ganz kleinen Moment Zeit. Vielleicht zum Abschluss darf ich dich bitten, bevor wir uns von den Fernsehzuschauern verabschieden, drei Dinge, die du dem Publikum mitgeben möchtest aus diesem Abend.
Also ganz klar, wir haben es hier mit einer ganz wichtigen Nachbarregion zu tun. Diese Nachbarregion ist nah an uns dran. Es hat enormes Potenzial, die Region, und sie hat aber auch enormes Potenzial, in eine entsetzliche Destabilisierung abzugleiten. Und ich glaube, das muss tatsächlich auch verstanden werden. Wir sind nicht weit weg. Die Region ist nicht weit weg, und das hat jetzt weniger mit Migrationsflüssen zu tun, das hat sehr viel mehr damit zu tun, dass wir mit der Region eng verbunden sind, dass wir viel in die Region investiert haben, dass wir die Region brauchen. Wir brauchen sie aber stabil, wir brauchen sie als Region, weil ansonsten all diese Punkte, über die wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben, dazu führen wird, dass die Region noch mehr auseinanderdriftet, noch mehr fragmentiert wird, noch mehr Einflüsse von außen, die wir nicht gut finden, denen unterliegen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, zu verstehen, dass die Region wirklich unsere Nachbarregion ist. Und vor allem, wenn man quasi sich die Landkarten anguckt, die Weltkarten anguckt und die Flüsse und die Wasserwege, die Verbindungen sieht, dann kann man gar nicht anders, als zu sehen, wie eng, wie strategisch wichtig dieser Nexus für uns ist. Und ich glaube, das ist wirklich mein Hauptthema.
Ja, vielen Dank, Frau Sonderbeauftragte. Ich denke, nach diesem Schlusswort möchte ich mich jetzt von den Zuschauern, von unseren Fernsehzuschauern verabschieden. Vielen Dank nochmal.